Paul's Guitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright, liebe Leute da draußen. Es ist mal wieder soweit. Paul's Guitarcast ist wieder am Start. Ich hole euch mal so ein bisschen da draußen ab. Ehrlicherweise weiß ich jetzt gar nicht. Also heute ist der, heute ist der 2. August. Ich weiß aber nicht, wann ich diese Folge jetzt gerade veröffentliche. Kann durchaus sein, dass das jetzt irgendwann so Mitte August erst wird oder irgendwann im September. Ich gehe davon aus, dass da noch ein paar Folgen jetzt vorher gekommen sind, aber für mich fühlt sich das gerade so an, weil ich seit 4 Monaten keinen Podcast mehr gemacht habe, dass ich erst noch wieder so ein bisschen reinkommen muss und den Talk so ein bisschen aufbauen muss. Aber das ist für euch egal. Wir haben jetzt eine super entspannte Zeit und ich freue mich auf eine tolle Standleitung, die ich jetzt zwischen Essen und Leipzig gestaltet habe, weil ich habe die Katja am Start vom Blush Always. Hi Katja.
Hi. Hallo.
Wie geht's dir?
Mir geht's super.
Ja?
Tatsächlich, ja, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Kurze Frage vorweg, warst du schon mal im Podcast? Ist das erste Podcast-Erfahrung oder?
Erste Podcast-Erfahrung.
Und dann noch im besten Podcast der Welt. Ey, das heute ist, heute ist absolut dein Glückstag. So. Das ist doch unglaublich. Wie, ich weiß, das ist jetzt eine super belanglose Frage, so, ne? Aber ich kämpfe mich echt original seit ein paar Tagen. So wettertechnisch hier ist echt übel. Wie ist das denn in Leipzig so? Habt ihr Sonne, habt ihr Regen?
Na, auch eher Regen, ehrlich gesagt. Und ich hatte letzte Woche Geburtstag und habe die ganze Zeit gehofft, dass es schön bleibt. Und es ist natürlich nicht schön geblieben.
Alles Gute nachträglich an der Stelle.
Danke.
Bitteschön.
Habe ich jetzt für gefischt ein bisschen, ne?
Nein, ich bin genauso. Ich bin ganz schlimm, was das angeht. Bist du so ein Geburtstagsmensch?
Bin ich geworden. Also sonst, ich war es lange nicht und jetzt zelebriere ich das so richtig und erzähle das vorher auch die ganze Zeit allen Leuten, dass ich dann an dem Tag Geburtstag habe, habe mir freigenommen und den Tag so durchgeplant von morgens bis abends.
Ah, das
also herrlich, ja.
Das ist genau mein Ding. Also ich bin manchmal so ätzend, muss ich gestehen, dass wenn, weißt du, ich kann mir Geburtstage echt ultra gut merken, so, ne? Welches Datum genau, wann hattest du Geburtstag? Am
27.07. bin ich 27 geworden.
So, das ist jetzt für immer bei mir gespeichert. So, also ich bin da extrem gut drin. Und kennst du das, du hast doch bestimmt auch so ein paar wichtige Leute, von denen du irgendwie in Anführungszeichen verlangst, dass die dir zum Geburtstag gratulieren. So.
Ja.
Haben die das schon mal vergessen? Gibt es da so ein paar Leute, wo dann weißt du, boah, die haben das echt mal verschlammt?
Ja, bestimmt.
Ich habe mir angewöhnt bei den wichtigen Leuten, ich schreibe denn dann im Laufe des Tages so gegen den Abend hin einen kleinen Reminder.
Ja.
Um die nochmal dran zu erinnern, dass ich ja Geburtstag habe. Und ich denke mir so, ich kann mir das immer ultra gut merken, wann alle anderen Geburtstag haben. Und dann denke ich mir, die sollen sich doch bitte meinen Geburtstag auch merken. So, das ist, das
ja, kommt aber das finde ich auch, das finde ich schön, wenn man noch im Laufe des Tages eine Erinnerung schickt und sagt, gratuliere mir mal zum Geburtstag, anstatt dass man irgendwie so 3 Monate später passiv-aggressiv dann sagt, du hast meinen Geburtstag vergessen.
Ey, ohne Scheiß, das stimmt einfach original so. Ich bin auch der Meinung, so bevor irgendwas passiv-aggressiv irgendwann so rauskommt, man ist dann so ein bisschen nachtragend, dann ist immer so eine angespannte Stimmung, einfach raushauen. Einfach so sofort einmal das sagen, eine unangenehme Situation vermeiden und sofort für klare Verhältnisse sorgen. Finde ich gut.
Finde ich auch gut.
Das gefällt mir. Ey, du hast gerade gesagt, im Vorgespräch in Anführungszeichen, du kommst ja eigentlich ursprünglich aus der Ecke, aus Duisburg. Du bist ja so auch ein Ruhrgebietskind.
Ja, ich bin im Pott aufgewachsen, tatsächlich.
Und dann noch wo in Duisburg genau?
In Duisburg-Bahl. Oh. Ich glaube, das zählt nicht so richtig. Genau, das ist immer die Reaktion, die ich bekomme, weil es ist linksrheinisch. Das heißt, DuisburgerInnen sagen oft, das zählt nicht. Aber für mich zählt es trotzdem, weil... es ist direkt am Rhein und ich sehe Thyssen und diese ganze Industrie genau gegenüber. Also ich bin voll mittendrin aufgewachsen, würde ich sagen.
Ja, nee, ey, finde ich, also Duisburg ist halt, ich finde auch Duisburg ehrlicherweise so, ich war da relativ regelmäßig, weil ich noch, ja, ich sag mal bis Anfang des Jahres noch in so einer Oi-Punk-Band gespielt habe. Und die haben auch in Duisburg immer geprobt und immer wenn ich da hingefahren bin zur Probe, dann war das immer sehr beeindruckend, weil da ist halt ultra viel Industriekultur. Also ich meine, hast du in Essen hier auch so, ne, mit Zollverein und hast du nicht gesehen. Aber ja. Duisburg ist schon immer schon immer crazy. So, das
ja, total. Das war auch so mein größter Traum, auf dem Traumzeit-Festival zu spielen. Und dieses Jahr hat es geklappt und wir haben dort gespielt. Und ich habe vorher meine Band die ganze Zeit genervt damit, wie wunderschön dieser Tag werden wird. Zwischen den Hochöfen. Und dann sind wir auch auf diesen einen Hochofen raufgegangen, wo ich jedes Mal raufgehe, wenn ich meine Eltern besuche und zu Hause bin. Also, ja, ich bin sehr stolz auf diesen Ort und finde den wunderschön.
Und voll, ey, freut mich richtig, weil Traumzeit Festival ist natürlich auch ein richtig geiles Festival und die Kulisse ist einfach auch richtig cool, was da angeht. So, ne?
Ja.
So, das ist natürlich, boah, das ist natürlich geil, weil dann hast du voll das Heimspiel auch noch gehabt. So. Wie ist das? Also, ich meine, seit wann wohnst du jetzt in Leipzig? Wann bist du aus Duisburg weggezogen?
Ich bin mit 18 aus Duisburg weggezogen, also jetzt fast. Ja, 9 Jahre. Und dann bin ich aber nach Kiel gezogen und dann erst letztes Jahr nach Leipzig. Aber deswegen, ja, in Duisburg bin ich nicht mehr so gut vernetzt, tatsächlich nur noch meine Familie.
Okay, ja, ich meine, mein Gott, hört man denn noch? Also ich versuche das natürlich so ein bisschen rauszukitzeln, ob ich noch den Ruhrpott-Slang noch so ein bisschen raushöre.
Vielleicht in einer halben Stunde oder so, mal gucken.
Ich glaube, also mir wird oft nachgesagt, dass man das bei mir extremst raushört, dass ich irgendwie aus dem Ruhrpott komme.
So. Ich hab auch mir eine Folge angehört und du hast ein paar Worte gesagt und habe ich erstmal recherchiert, wo du herkommst, weil es mir so klar war.
Ey, ich habe das schon bei der Folge gesagt, so, ich wurde irgendwann, ach, das ist schon vor Jahren her, so, weißt du, ich war vor Jahren mal auf einer WG-Party in Flensburg, so, und da war dann so ein Typi, dann kam der so zu mir an und meint so, yo, du kommst aus Essen, ne, und ich so, ja, warum, meinst du, ja, hört man deiner Gossensprache, so, also, weißt du, also, da dachte ich mir auch so, okay, hört sich das so schlimm an, so, aber das steckt vielleicht noch an, also, ich meine, wir kriegen ja auf jeden Fall eine gute Stunde heute hin und ich werde den Rupert noch so ein bisschen wieder in dir.
Alles klar.
Ey, ja. Freue ich mich. ich habe so eine, also ich bin ja kein Musikjournalist so, ne, aber trotzdem, ich habe heute den ganzen Tag einfach nochmal in dein upcoming Album reingehört. So, ne? So. Und ja, ich habe es natürlich vorab schon geschickt bekommen und ich finde es ultra gut. Also ist so, ich mag das total gerne, einfach arbeiten. Alben. Während der Arbeit einfach so wegzuhören, so, ne? So, und dann komme ich immer in so einen richtigen guten Mut rein. Ich bin ehrlicherweise manchmal sehr schlecht mit Songtiteln, so. Das musst du mir nachsehen. Aber ich habe eine Frage. Also, wann kommt das Album raus? September? Wann nochmal genau?
29. September.
29. September mit You Deserve Love.
Romance.
Romance, genau. Fuck, Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich hab so ganz, ganz schlimm. Ich wollte das so cool überleiten. Vielleicht schneide ich das raus. So, aber eigentlich schneide ich hier nicht. Ich mach's nochmal. You deserve romance. Warum verdienen wir Romantik? Warum?
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 Also, was ich eigentlich damit meine, ist, dass es, glaube ich, oft passiert, dass sich Leute in Beziehungen wiederfinden, in den Sinn nicht besonders gut geht und dass man das erstmal erkennen muss, dass man in einer Situation ist, in dem es einem nicht gut geht. Mhm. Und es gibt viele Gründe, warum man in solchen Beziehungen verweilt. Und ich glaube, eine der Hauptgründe ist, dass man irgendwo tief im Inneren der festen Überzeugung ist und glaubt, dass man nicht was anderes nicht verdient hat oder nichts Besseres verdient hat. Und das ist so ein bisschen das große Thema meines Albums. Und die Songs, die auf diesem Album sind, ich hole jetzt ein bisschen aus,
ja,
sind zwischen 2019 und 2022 entstanden. Also viel Zeit, um viel auszuprobieren und viel zu erleben. Beziehungstechnisch zumindest. Und wenn ich jetzt so auf diese Zeit zurückschaue, in der diese ganzen Songs geschrieben wurden und was in der Zeit alles passiert ist, dann ist so You Deserve Romance die eine Sache, die ich mir zu der Zeit gerne gesagt hätte oder die ich früher gerne gewusst hätte. Mhm. Und dass ich das so gerne an die Welt mitgeben wollte als Notiz. Weil das klingt total banal, dass man das verdient hat, dass man gut behandelt wird in Beziehungen. Und dazu gehört, das ist für mich Romantik,
ja,
by the way. Es fängt da an, wenn man schön harmonisch, also wenn es harmonisch ist, wenn man gut behandelt wird und respektiert wird. Und das muss man sich erlauben, das muss man sich eingestehen. Deswegen, you deserve romance, das sage ich jetzt allen Leuten.
Das ist ja, also ich meine, die Zeitspanne, was hast du gesagt, zwischen 2019 und 2022 so, ne?
Ja, das ist für Ja.
Da ist ja ultra viel passiert. So, also in der Zwischenzeit. So, ich meine, so Weltgeschehen technisch so, ne, und bei jedem natürlich auch von uns wahrscheinlich auch super viel autobiografisch. Was natürlich auch, also wenn ich jetzt von meiner Warte mal aus spreche, so zwischen 2019, 2022, da ist natürlich das große C-Thema auch noch extremst bestimmt gewesen, so, ne?
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass sich das natürlich auch ultra auf super viele beziehungstechnische Kontexte einfach auch niedergeschmettert hat, so, ne?
Das genau. Also genau, man wurde teilweise gezwungen, irgendwie eine Fernbeziehung zu führen, weil man sich nicht sehen konnte, also so aus diesen örtlichen Gründen. Ja, oder, ach, keine Ahnung, das war so ein Punkt, der so ein bisschen dazu geführt hat, dass sich Beziehungen verändert haben, aber auch, dass man natürlich einfach mit sich selbst auch so viel Zeit verbracht hat, dass man, glaube ich, an Grenzen gestoßen ist, die sich dann wiederum auf Beziehungen auswirken können. Und dann war ich Mitte 20, Anfang Mitte 20, was, glaube ich, eine turbulente Zeit ist, was Beziehungen angeht.
Mhm.
Ja,
also ich bin ja, ich versuche das immer zu verschleiern, ich bin ja schon 34, so, und
oha.
Ja, ich weiß, das ist ganz, ganz schlimm, so, ich komme damit einfach gar nicht klar, ehrlicherweise, aber ich kriege natürlich immer wieder das Feedback, wenn ich den Leuten das sagen, jetzt hätte ich nie gedacht, dass du schon 34 bist, das freut mich natürlich immer so, ne, aber ich fühle das natürlich total, weil wenn ich so an meine Beziehung gerade in den mit 20er zurückdenk, so, da war echt viel wow. Also so, das, ich muss so, ich weiß nicht, irgendwie, das ist natürlich jetzt so ein bisschen Deep Talk, ich finde aber Deep Talk manchmal gar nicht verkehrt, wenn das so ein bisschen, ne, ich habe zufälligerweise echt vor so ein paar Tagen, ich bin da echt so ein bisschen drüber gestolpert, und zwar ein, nennen wir das mal Chatverlauf, mit einer damaligen Beziehung, die ich geführt habe, so. Und dem bin ich mal so durchgegangen. Und danach dachte ich mir so, okay, was zur Hölle? Was ist da passiert? Ich war so echt so ein bisschen schockiert, weil ich das alles so ein bisschen verdrängt hatte. Und ich wahrscheinlich auch, also beidseitig war das auch alles eine sehr ungesunde Beziehung. So, wie wir das wahrscheinlich alle mal halt irgendwie hatten. Wo man sich nicht selber nicht gut getan hat, aber man trotzdem halt irgendwie den Abschwung nicht hinbekommen hat. Weißt du, kennst du das?
Ja.
Wenn das so, von außen sagen die einfach immer alle Leute, ey, das ist jetzt zum Scheitern verurteilt. Aber man steckt selber so tief drin, dass man einfach da nicht rauskommt. So, ne? Und
genau.
Ich habe mir das so durchgelesen und ich muss jetzt an der Stelle einfach, warum ich das so sage, keine Ahnung. Ich bin aber halt auch nie so ein Typi, der zum Beispiel halt immer so, wenn Beziehungen gescheitert sind, bin ich nie so veranlagt, dass ich immer sage, oh, ist immer meine Ex-Freundin in dem Fall schuld. Weißt du, das bin ich nicht so. Also, weil ich finde immer, beide Personen tragen halt immer oder spielen halt mit rein. Und ich suche eigentlich prinzipiell die Schuld immer bei mir. Also, wenn es so sowas wie Schuld einfach gibt. So, ne?
Ja.
Und dann hatte ich halt das Facebook-Messenger gewesen, also richtig altbacken so, ne? Und die Konversation ist einfach so von 2016 gewesen und ich bin die so durchgegangen, dachte mir so, okay, wow, ich weiß nicht, wenn ich immer noch so bin, wie ich damals war, so, was ich zum Glück nicht bin, weil ich mich schon weiterentwickelt habe, aber da war unglaublich, also das, ich weiß genau, was du meinst mit dem, dass man einfach, ich glaube, das kann man ja auch sowohl auf beide Geschlechter einfach beziehen, so, ne? Dass man einfach komplett in der Beziehung halt irgendwie wertgeschätzt werden muss, so. Und das geht natürlich manchmal unter. Und ich finde, glaube ich, so gerade so in so einer Anfang 20er oder Mitte 20er Zeit, weil da passiert eh so viel. Ich will jetzt auch nicht der weise Typi sein, weil ich habe ja auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Aber ich fühle das. Ich war da auf jeden Fall damals auch noch sehr anders als jetzt, so.
Ja, und ich glaube, das ist wichtig, dass man dann vor allem sich selbst wertschätzend und fürsorglich gegenüber tritt, damit man Beziehungen besser fühlen kann. Und das hätte ich, damals gerne gewusst. Und ja, finde, das ist eine schöne Notiz, die man sich immer wieder vorlegen kann, sich immer wieder dran erinnern kann.
Voll. Also sehe ich genauso. Und das ist dann immer so, ich sag mal, ach, wie so ein kleiner Reminder, so, und wie so ein Mantra, so, was man sich vielleicht immer wieder so verinnerlichen muss, so. Und ich meine, manchmal ist das auch ultra schwer, finde ich, auch sich Sachen wirklich zu verinnerlichen, damit die so in Fleisch und Blut übergehen, so. Das ist schon,
ja.
Ich habe das bei mir festgestellt. Kennst du völlig andere Thematik, aber kennst du diese Kommunikationsmethode, gewaltfreie Kommunikation? Das hatte ich in der Uni mal als Seminar gehabt. So, ne? Und das war zu einer Zeit, wo ich extrem schlecht drauf war. Also da ist damals auch eine Beziehung bei mir in die Brüche gegangen und dann echt so temporäre depressive Episode, also wirklich einmal alles so zusammen. Und dann habe ich dieses Seminar halt irgendwie mitgemacht und ich habe das aufgesogen wie so ein Schwamm. So, das war ultra krass. Und dann merke ich seitdem, also ich bin jetzt, ey, weiß Gott nicht, der perfekte gewaltfreie Kommunikationstypi, so, aber das ist so, wenn man irgendwie verwundbar ist, so, dann nimmt man, finde ich, also bei mir ist das so, nehme ich Sachen viel, viel tiefer halt irgendwie auf. Und ich finde, das ist ein schöner Ansatz, einfach so eine schöne, nennen wir das mal Phrase einfach zu haben und sich immer mal Sachen wieder so vor Augen zu rufen. Gefällt mir voll gut.
Ja, total.
Da habe ich eine Frage an dich, wenn wir bei der ganzen Romantik sind. Bist du ein romantischer Mensch?
Ja. Ja. Ich glaube schon. Ich glaube mittlerweile schon. Weil ich es mir erlaube.
weil du da reingewachsen bist wahrscheinlich, ne?
Genau, weil ich jetzt sehe, dass das was Schönes ist und dass ich mir das gönne. Ja.
Finde ich gut. Das ist so, für viele ist immer Romantik, glaube ich, immer mit so ein bisschen, ja, Kitsch behaftet so, ne? Aber ich denke mir so, ein bisschen ist doch auch völlig in Ordnung so. Also das ist so, ich glaube, in jedem von uns steckt irgendwie so ein kleiner Romantiker oder eine Romantikerin und irgendwie muss man das manchmal einfach nur so rauskitzeln, so.
Ja, und ich, also es tut einfach gut. Romantische Gesten sind einfach schön. Und ich glaube, der Grund, warum das Menschen nicht mögen, ist, weil man sich schämt. Ich glaube der Grund für vieles ist, dass man sich schämt. Deswegen habe ich auch diesen Bandnamen.
Ich hab mich kurz eingelesen. Du wirst es wahrscheinlich in voll vielen Interviews schon mal gesagt haben. Ich will es dir aber nicht vorwegnehmen. Hol die Leute doch mal hier einmal ganz kurz ab. So, warum Blush Always?
Warum Blush Always? Weil, da muss ich auch wieder ein bisschen ausholen.
Gerne.
Ich mache schon sehr lange Musik. Mhm. Als Kind habe ich Klavier gelernt und Querflöte gespielt und da gab es in der Musikschule immer so Vorspiele. Die habe ich gehasst und es war mir unfassbar peinlich und ich bin mal total rot geworden und irgendwann hatte ich nur noch Angst davor, rot zu werden und gar nicht unbedingt mehr mich zu verspielen. Und dann wollte ich aber unbedingt in der Band spielen, wollte Gitarrenmusik machen und es hat mich wirklich lange davon abgehalten, diese Angst, rot zu werden und mich zu blamieren, hat mich davon abgehalten, Musik vor anderen Leuten zu spielen. Und dann, weil ich das so unbedingt wollte, habe ich mir gedacht, wenn ich das mache, dann muss ich das vorwegnehmen, dass ich rot werde auf der Bühne. Dann habe ich mein Projekt Blush Always genannt. Und dann, magischerweise, wie das so ist, wenn es passieren darf, wenn man rot werden darf, weil alle darauf vorbereitet sind, dann passiert es nicht mehr. Ich habe mich geheilt mit diesem Bandnamen.
Der Vorführeffekt so, ne? So,
ja.
Alle Leute warten eigentlich jetzt nur darauf, dass du rot auf der Bühne wirst so, und jetzt passiert das
genau.
Nicht mehr.
Das. Ja. Und die klassische Ankündigung, wenn wir auf die Bühne gehen, ist dann auch, dass die Leute so laut applaudieren und jubeln sollen, dass wir erröten.
Geil. Das ist immer geil. Ich finde das immer ein guter Ansatz, wenn man eine Sache hat, für die man sich schämt, in Anführungszeichen. Oder wenn einen irgendwas nervt, dann sage ich den Leuten das schon sofort, so, damit ich wenig Angriffsfläche biete. Das ist immer wichtig. Schon mal so eine Sache, die mich extremst bei mir nervt, fällt jetzt kein Beispiel ein, aber dann sage ich das sofort immer so. Und dann ist das meistens schon cool, weil dann ist es nicht so unangenehm für einen selber, wenn jetzt die Leute dir sagen würden, oh, du wirst aber rot. Weißt du, so, ne?
Das macht's nur schlimmer, ja. Deswegen, ich glaube auch, vorwegnehmen ist gut.
Gefällt mir. Das ist eine coole Story. Das heißt, okay, dann, ey, betauch mal direkt so ein bisschen das Musikalische ein.
Gerne, ja.
Du bist klassisch zur Musikschule noch gegangen.
Ja. Yep.
Ich weiß aus Erfahrung, das hätte auch voll nach hinten losgehen können. Also, ne, weil Musikschule kann auch manchmal echt schwierig sein. Ja. Und je nachdem, was du halt dann da für eine Person vorgesetzt bekommst, die dir halt irgendwie was zeigt. Und was hast du gesagt? Bist mit Querflöte eingestiegen oder was? Oder?
Nee, ich hatte Klavierunterricht.
Ah, Klavierunterricht, sowas, genau.
Genau. Lange Zeit, ich glaube mit 4 oder 5 habe ich angefangen, Klavierunterricht zu nehmen. Und dann das eigentlich gemacht, bis ich Abi gemacht habe. Und gerade so die Phase zwischen 12, 13 und 16 war total wertvoll, weil das einfach auch ein wöchentlicher Termin ist. Ich hatte einen unfassbar tollen Klavierlehrer, Tobias Rotsch, kleines Shoutout an der Stelle. Die Musikschule war auch ist in Duisburg. Und der hat erkannt, dass ich eben auch eine Vorliebe für Songwriting habe und hat mich dahingehend unterstützt, hat mir ein Buch gegeben über Songwriting und Popstrukturen und immer kleine Hausaufgaben aufgegeben, dass ich einfach mal eigene Sachen probieren kann, dazu gesungen. Also hat mich wirklich ja total motiviert, Songs zu schreiben, dabei zu bleiben und so in diese Richtung zu gehen. Da bin ich sehr dankbar für. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum das bei mir positive Auswirkungen hatte, weil ich jetzt nicht gezwungen wurde, irgendwas zu spielen, worauf ich keine Lust habe, sondern eben gemerkt hat, dass es mir eher darum geht, eigene Sachen auszudenken, auch wenn die jetzt nicht anspruchsvoll sind und ich nicht technisch weiterkomme, sondern einfach mich da abzuholen, wo ich Interesse dran habe.
Das ist ultra wichtig. Ich habe ja auch mal eine lange Zeit irgendwie Gitarrenunterricht gegeben, ne? Und mir war das immer wichtig, dass die Kids, weil ich hatte auch einen ultra guten Lehrer gehabt, nochmal liebe Grüße an den Jabba an der Stelle, falls du das jemals hören solltest. Ich habe die schon tausendmal erwähnt, weil, ja, also man muss das einfach sagen, wie wichtig sind einfach die Leute, die dir was zeigen, aber die dich auch einfach auch positiv darin bestärken und dir nicht stumpf was vor, also natürlich ist das, es gibt so ein paar Sachen, die so technischer Natur sind, um reinzukommen. Eine Grundlage muss natürlich da sein. So, ne? Das ist eine Fleißarbeit. Aber am Ende finde ich das immer ultra wichtig, wenn eine Person vor dir ist, die authentisch ist und du hast eine Connection mit der und du musst da ja gerne hingehen. So. Ja. Und dann gibt der dir was mit und dann bist du halt irgendwie zu Hause und hast halt voll Bock, das weiter zu verfolgen. So, ne? Und man will ja nicht mit Bauchschmerzen zum Musikunterricht gehen. So. Das wäre, also, aber ich kenne so Leute, die das einfach hatten. So. Und dann ist das so, dann hast du eine falsche Persona irgendwie vor dir. Und gerade wenn man in so einer wichtigen Phase so in der Vorpubertät ist und dann irgendwann in der Pubertät noch drin ist, dann ist das ja so ein bisschen auch Vorbildfunktion, die Person einfach hat. So. Und
ja, das, total.
Das ist natürlich cool.
Das denke ich mir jetzt im Nachhinein auch. Also genau, dass man in der Phase, dass ich da eine Person hatte, die mich jede Woche eine halbe Stunde gesehen hat und das war, glaube ich, total wichtig, unabhängig jetzt von LehrerInnen in der Schule oder den Eltern, sondern noch eine andere Person zu haben, der man sich mitteilen kann und dann eben auf musikalische Art und Weise. Also sehr wertvolle Erfahrung für mich.
Ey, absolut. Vor allen Dingen ist das auch, dass dadurch, dass das so von der Schule noch getrennt ist, ist das eine ganz andere Bezugsperson. Und das ist dann so, du gehst da ja, das ist wie, keine Ahnung, wenn du jetzt in den Sportverein gehst oder sowas. So, und da sind dann irgendwie vernünftige Leute, mit denen du Bock hast, was zu machen. So, ne? Und genau das ist auch das Ding, dass du einen vernünftigen Lehrer oder eine vernünftige Lehrerin einfach hast, die dir was Geiles einfach zeigt. Und du musst diese Connection einfach haben. So. Ne? Und okay, das heißt, ich bin ein bisschen schockiert manchmal mich selber, mein Kurzzeitgedächtnis ist extrem schlecht geworden. Also das ist so gerade sowas auch so, ich weiß gar nicht, warum ich Querflöte gesagt habe. Ich habe natürlich mitbekommen, dass du Klavierunterricht gerade hattest, aber ich weiß auch nicht.
Ich hab vorhin gesagt Klavier und danach auch Querflöte. Das ist richtig gehört. Oh
Gott. Danke. Ich war schon wieder kurz so, ich dachte mir, ey, voll, ey, du musst mal langsam aufpassen.
Nee, das ist okay. Beides.
Sehr gut. Das heißt, Klavier und Querflöte und dann kam irgendwann die Gitarre. Warum kam denn irgendwann die Gitarre?
Weil Avril Lavigne die coolste ist.
Ach, schau an. Okay, jetzt machst du den Fass auf. Ich bin gespannt. Ja.
Genau. Also, ja, ich war mit 11 mit meinem Vater auf dem Avril Lavigne-Konzert.
Auch das?
Das war mein erstes Konzert.
Ach, krass.
Es war der Hammer. Ja, und ich wollte unbedingt so sein wie sie und sie hat Gitarre gespielt, also wollte ich auch Gitarre spielen. Und das hat dann aber sehr lange gedauert. Ich glaube, also mein Bruder und mein Vater spielen auch beide Gitarre, das heißt, wir hatten immer auch welche zu Hause liegen. Die habe ich dann auch mal in die Hand genommen und habe aber immer so Blasen an den Händen bekommen, weil das so weh tat zu spielen.
Ja.
Und ich bin nie über diesen Moment hinweggekommen, dass ich das genießen kann. Also ich bin nicht dabei geblieben. Der Wunsch, das spielen zu können, war aber riesengroß.
Okay.
Und es hat dann so richtig angefangen, Gitarre zu spielen, habe ich dann erst mit 22, glaube ich.
Also vor fünf Jahren.
Genau, 2019 habe ich angefangen, so richtig intensiv Gitarre zu spielen, weil mein Wunsch, in einer Band zu spielen, so immens war. Ich nicht wusste, mit welchem Instrument. Ich wollte Gitarrenmusik machen, das war alles, was ich gehört habe. Und es hat sich so angestaut, seit ich 11 bin, ja, dieser Wunsch, Gitarre zu spielen und Rockmusik zu machen, bis ich 22 war. Und dann ist mir irgendwann dann wurde es mir irgendwann klar, dass wenn ich das machen will, dass ich das einfach machen muss. Und dann habe ich das sehr ernst genommen, habe mich hingesetzt, habe Songs gelernt auf der Gitarre, die ich unbedingt spielen wollte, und ich habe nicht aufgehört, bis ich diese Songs spielen konnte. Und dann ging es ruckzuck, dass ich dann eigene Sachen gespielt habe und dann so die Songs aus mir rauskamen und ich gemerkt habe, dass Songwriting auf der Gitarre noch viel leichter ist als auf dem Klavier, weil man nämlich, ja, weil einfach, keine Ahnung, ich habe dann auch so offene Tunings entdeckt und dann immer nur einen Finger genommen und nur so Barré-Akkorde rauf und runter gespielt und so, damit ich relativ schnell dann einfach Songs schreiben konnte, auch wenn sie nicht anspruchsvoll waren. Und das ist, ja, die Ursprungsgeschichte von Blush Always.
An der Stelle Shoutout an Avril Lavigne, muss man natürlich dann auch mal sagen.
Ja,
so, ne?
Genau.
Die wird das natürlich hören, so, das ist ganz klar. Und ja, warte mal, wann war das denn? Wann war es denn auf dem Konzert von der? Ich muss das mal zeitlich einordnen. Nee, dafür liegen wir so ein bisschen zu weit auseinander, glaube ich, alterstechnisch. Weil ich fand natürlich Avril Lavigne auch ganz toll, als ich, boah, wie alt war ich da? Vor 14 oder sowas, als die so das erste Album rausgebracht hat, die, wie hieß die denn? Hier mit dem Song Complicated, Let Go hieß die?
Let Go.
Let Go, ja. Ne, genau. Und ich weiß noch, als damals, ich glaube auf MTV oder Viva, dieses Musikvideo lief, wo die ganze Zeit da in der Mall mit ihren Leuten abgehangen hat und irgendwie Skateboard gefahren ist. Und ich glaube, wie alle Typis vielleicht in meinem Alter, wir waren alle so ein bisschen verknallt in die, so.
Ja.
Aber ich habe immer gesagt, weil dann voll viele zu mir gesagt haben, ja, Paul, du findest die doch nur süß. Ich meine so, nein, ich will nur mit der befreundet sein und mit der Skateboard fahren. Das war immer so meine Haltung dann dazu, weil ich fand die so ultra cool. Und dann habe ich mir natürlich auch die Let Go geholt. Und ey, echt cooles Album. Und wie jung die halt einfach damals noch war. Also wirklich ultra krass.
Ja.
Und dann war natürlich so, als alter Punkrocker, der ich bin, war dann für mich die absolute Traumvorstellung, die auch eingetreten ist. Ey, wie cool wäre es bitte, weil sie ist Kanadierin und eine meiner Lieblings, ich sag mal, Fun-Skatepunk-Bands, Sum 41, damals noch, sind ja auch Kanadier. Und dann sind Derek und Avril Lavigne natürlich
zusammengekommen.
Ja, und haben auch noch geheiratet. Und ich dachte mir so, perfekt. So, wirklich klasse. So musste das laufen. Jetzt mittlerweile natürlich nicht mehr. So, irgendwann kam da, glaube ich, noch Chad Kroeger noch dazu und wo ich komplett ausgestiegen bin. Also es ist jetzt so ein bisschen Okay-Gossip hier gefühlt, so, aber da war ich echt so, dachte ich mir so, was, die ist mit Chad Kroeger zusammen? Das kann ich gar nicht glauben. Aber ey, die ist ehrlicherweise, muss man echt sagen, so bis heute echt immer noch ihren Weg gegangen. So, ne? Und ich glaube wirklich, ohne Scheiß, dass sie auch für nochmal so, ja, wie soll ich das sagen, einfach auch für Mädels einfach die Gitarre nochmal ultra attraktiv gemacht hat, muss man ja einfach so.
Ja, das glaube ich auch. Genau das glaube ich auch, dass die ganz viele junge Mädchen inspiriert hat, Musik zu machen, in Bands zu spielen. Und vielleicht sind jetzt, ich habe das Gefühl, es gibt gerade in Deutschland oder sowieso, also in Deutschland jetzt zum Glück auch, in anderen, in USA und in UK schon länger, diese Indie-Rock-Bewegung, die wieder von Frauen ausgeht.
Voll.
Und vielleicht sind das einfach all die Mädels, die damals Paramore und Avril Lavigne gehört haben.
Stimmt, genau. Paramore gab es auch noch so. Dass, die sind so ein bisschen mir vorbeigezogen, ehrlicherweise. Die waren mir immer so ein Begriff. So, ne?
Mhm.
Und dann gut, klar, für den Metal-Bereich halt natürlich noch so, wie hießen sie, Evanescence, glaube ich, so auch noch so.
Ja.
Mit Amy Lee so. Und hier ist Bring Me to Life so oder Bring Me Back to Life. Auch Ultra-Song natürlich so. Ja, das hat natürlich so diese Frontfrauen einfach so, ne? Female Singers und sowas so, das hat schon, doch, das ist schon, das, was heißt, das gab's? Boah, ich weiß gar nicht. Ich bin manchmal so ein bisschen musikhistorisch auch ein bisschen nicht ganz auf der Höhe. Ich musste einmal kurz, da wollten Nachbar gerade ein Paket abholen, deswegen muss ich einmal kurz sagen, ist gerade schlecht. Ne, mir fallen echt so, das ist so diese Mid-2000er. Ja, Anfang, Mitte 2000er, da sind echt viele, viele, ja, was heißt Girlbands, aber zumindest mit einer Frontfrau am Start gewesen. Oder,
genau.
oder auch Guano Apes natürlich im deutschsprachigen Raum so, ne? Das ist so, obwohl das ist so End 90er, glaube ich, noch gewesen, oder? Guano Apes?
Weiß
ja,
ich nicht.
Ja, ich glaube schon. Okay, also, ich fasse das nochmal zusammen. Avril Lavigne Initialzündung. Dann, womit hast du denn dann angefangen? War denn so die erste Gitarre? So richtig so akustisch oder schon direkt E-Gitarre?
Nee, ich habe mir dann eine E-Gitarre gekauft.
Aber erst dann so mit 22 oder was?
Ja,
oder?
Genau. Ah,
okay.
Mhm. Und ich wusste auch genau, was es für eine sein sollte. Es sollte nämlich eine rote Fender Stratocaster sein. Das war mir wichtig, dass sie rot ist.
War, ist rot deine Lieblingsfarbe?
Ja.
Ja, okay, ja.
Und dann gab es eine bei eBay Kleinanzeigen und dann hab, die gab es in Duisburg und ich habe meine Eltern hingeschickt, um die abzuholen. Mhm. Und dann haben sie die abgeholt und ich habe die irgendwann bekommen. Und das ist nach wie vor die Gitarre, die ich jetzt spiele. Und es hat sich herausgestellt, dass es ein ziemlich besonderes Modell ist, weil es nämlich, also es ist eine Squire. Mhm. Sie steht auch hier neben mir. Mhm. Kann ich dir nachher mal zeigen?
Gerne.
Es ist so ein Signature-Modell von Biffy Clyro.
Ach, schau an.
Und,
wow.
Und es hat sich herausgestellt, dass genau dieses Modell sehr günstig ist, weil es eine Squire ist.
Ja.
Aber unfassbar gut ist, unfassbar gut klingt, mittlerweile für viel, viel mehr Geld verkauft wird. Und ich habe die und die ist einfach, ich habe nie wieder so eine gute Gitarre gespielt. Ich habe mittlerweile sehr viele andere Gitarren auch immer mal ausprobiert und keine ist so gut wie die. Und ich finde, das ist so cool, dass einfach diese erste eBay-Kleinanzeigen-Gitarre sich als Schatz entpuppt.
Ja, voll, weil ich gehe mal davon aus, so, die wird ja locker discontinued sein mittlerweile. So. Also du wirst ja wahrscheinlich so, wird Squire die nicht mal neu aufgelegt haben. Ich meine, ich finde Biffy Clyro auch eigentlich echt cool. So ein paar Alben von denen ist so, mag ich eigentlich echt ganz gerne. Und da hast du ja echt einen guten Fitch gemacht. So wahrscheinlich auch für wenig Kohle damals geschossen. So, ne?
Genau, mal
so
genau.
Das ist aber, ey, wenn wir jetzt in diesen Gitarren erstmal Pricey Talk eintauchen, kennst du von Squire diese Hello Kitty Gitarre?
Ja, die hat Erik von Pabst.
Wer ist das? Da muss mich kurz abholen. Da bin ich.
Pabst ist deutsche beste deutsche Rockband.
Okay, ich war gerade, weißt du, das ist auch, manchmal bin ich einfach echt doof, weil ich habe einfach gehört Erik von Pabst und ich dachte dann so, wer ist denn Erik von Pabst? So, aber du meinst Erik von Pabst. So, ja, okay,
jetzt bin ich
dabei.
Ja, genau. Ja, und der hat die nämlich, der hat mir das auch schon mal erzählt, dass die mittlerweile so unfassbar viel Geld wert ist.
Das ist absurd, also wirklich absurd. Ja. So, ich habe, liebe Grüße an den Marv an der Stelle, das ist ein Kunde von mir, wenn er das hört, der hat sich die vor ein paar Jahren auch mal noch relativ günstig bei Kleinanzeigen geschossen, so, ne? Und dann hat er da echt so, hat er die von mir zu so einer Metal-Pompe umbauen lassen. Also einfach so, weil da ist Metal-Pompe, also ist schon Hello Kitty schon geblieben, aber halt mit einem, ich sag mal, einem heißeren Pickup drin und sowas und dann irgendwie so Drop-C-Tuning und so und so.
Ne?
Und irgendwie feiern alle Leute diese Gitarre und die sind, also die Preise sind wirklich absurd. Und ich muss fairerweise sagen, ey, ist gar nicht böse gemeint, so gegen der Hello Kitty Squire, aber so geil ist die auch nicht verarbeitet. Weißt du, das ist halt alles so dieses unique Ding, einfach so wegen dem Pickguard und weil die pink ist und immer wenn ich die in meiner Story poste, dann flippen alle Leute immer komplett aus.
Ja. So. Aber ich finde das cool, seit ich dieses Erlebnis hatte mit dieser Squire, liebe ich gute Deals. Und ich habe seitdem noch wirklich einige gute Deals gemacht, weil, jetzt kommt's, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich spiele oft in offenen Gitarrentunings, in verschiedenen, was so ein bisschen Snail Mail und Smashing Pumpkins und diesen ganzen Bands, die ich auch toll finde, verschuldet ist, weil ich dann die Songs nachgespielt habe und gemerkt habe, man kann auch seine Gitarre umstimmen und auf einmal ist Gitarre spielen total einfach.
Ja.
Und es klingt cooler, weil alles so tief ist und so schön brummt. Und da habe ich verschiedene Tunings ausprobiert und dann brauchte ich mehrere Gitarren, weil auf der Bühne umstimmen dauert einfach immer lange, ist unangenehm. Und dann wollte ich, dass, wenn ich die Gitarre wechsle, aber mein Sound gleich bleibt, weil dann hatte ich nämlich meine andere Gitarre, die hatte irgendwie Humbucker, dann auf einmal war die viel lauter und es hat mich irgendwie gestresst, dass ich dann Sachen umstellen musste und es nicht mehr genau gleich klingt auf den Ohren. Und dann wollte ich diese Squire, die ich habe, zweimal haben. Und dann habe ich die Suche auf eBay begonnen und habe irgendwann eine gefunden. Da hatte die Person, die diese Gitarre eingestellt hat, einen Tippfehler. Die hat nämlich irgendwie Squire falsch geschrieben und auch die Bezeichnung von dem Modell. Ich weiß nicht, wie ich sie gefunden habe. Ich habe sie auf jeden Fall gefunden für 200 Euro.
Ach, schau. Krass.
Und dann habe ich mir sie nochmal gekauft und jetzt habe ich zwei davon.
Und einfach dann in verschiedenen Tunings dann, oder was? Oder?
Ja, genau. Die eine habe ich dann jetzt, die habe ich immer im Open D-Tuning, die andere ist in D-Standard und dann habe ich noch eine Gitarre, das ist dann eine andere, die ist immer in E-Standard. Okay. Und das sind so die drei Tunings, die ich aktuell live spiele. Und es ist mir ein bisschen peinlich, dass ich dann mit drei Gitarren rumrenne, aber it's worth it.
Nee, also ehrlicherweise, ey, wir sind hier in der Welt der Gitarren, so, und da gibt's nichts Peinliches, ehrlicherweise, so, und das ist ja, Also es ist immer gut, mehrere Gitarren natürlich zu haben, ehrlicherweise. Es ist ja so, auch wenn man nur eine spielen kann, so, aber den Luxus, den wollen wir natürlich dann alle irgendwie haben. So, und er ist doch voll gut, wenn du da so einen guten Fitch gemacht hast. Ich weiß total. Gar nicht, weißt du denn, wie viele diese Squires gerade gehandelt werden? Also die Biffy Clyros?
650, glaube ich.
Wow, unglaublich. Mm. Also so viel hat die, ich würde noch nicht mal sagen, dass die so viel neu gekostet hat, nie im Leben.
Nein. Also neu hat die irgendwie 300 oder so, glaube ich, vielleicht.
Krass. Ja.
Wenn überhaupt, keine Ahnung. Die war wirklich nicht teuer damals.
Und ja, aber...
Also für eine Squire ist es viel Geld.
Ja, aber da muss man natürlich auch mal fairerweise sagen, so ich finde halt... ich habe ja früher mal im Gitarrenladen gearbeitet und habe die Dinger auch verkauft. So, ne? Und am Ende ist das auch ganz oft so, wie das bei allen Sachen ist. So. Also ich meine, ey, ich bin ehrlich, ich bin schon so ein kleines Markenkind. Ne? Und ja, es ist leider so. Ne? Nicht bei allen Sachen, aber bei vielen. Und am Ende ist das so die Kraft der Marke ganz oft. So. Und gerade was Fender und Squire angeht, so die Leute wollen ganz oft immer eine Fender haben. So. Und das Ding ist aber dann, als ich noch im Gitarrenladen gearbeitet habe, das sage ich aber auch hier im Repair-Shop letztendlich auch, wenn die Leute da mal fragen, so, ey, was empfiehlst du denn so? Ich habe mir jetzt hier irgendwie eine Fender für was auch immer, die günstigste Fender, die du dir vorstellen kannst, wo Fender draufsteht, die dann irgendwie made in China ist. Und einfach, ehrlicherweise, ist das voll die Bullshit-Gitarre. Und das sage ich den Leuten dann auch so. Ja, es ist wirklich so. Also so diese China-Fenders ist wirklich Schrott in der Regel. Und dann denke ich mir, ey, hol dir doch nicht, also wenn du nicht mehr Kohle ausgeben möchtest, dann hol dir doch die beste Squire, weißt du, so Squire-Oberklasse, so Classic Vibe oder was auch immer, die vernünftig verarbeitet ist, so, und scheiß auf den Namen da oben drauf. Ist wirklich vollkommen egal, so. Und deswegen ist so, ich finde, ich kann nichts Schlechtes, also es gibt natürlich auch Schrott-Squires, so ist das nicht, wenn du die Bullet-Strat oder sowas so, oder die Bullshit-Strat, wie man die heutzutage nennt, das ist ja, das brauchst du jetzt nicht unbedingt, obwohl Squire einfach auch wirklich so eine geile 80s-Marke auch war, bevor die von Fender einfach geschluckt worden sind, alles noch Made in Japan noch gewesen und so, und das ist schon eigentlich eine coole Qualität. So.
Ja, finde ich auch. Und das, ja, so eine besondere Gitarre zu haben, dass man dann, also ich passe ganz doll auf die auf und bin immer stolz auf die und bin auch stolz, eine Squire zu spielen.
Ey, finde ich auch, ja, wirklich. Und ich meine, ey, das fällt mir zu Avril Lavigne gerade noch ein. Die hat ja auch ultra lange das Signature draußen gehabt, so. Ne? Ich meine, hat die, glaube ich, immer noch so. Ne? Und ich meine, die hat
so
immer...
So eine Telecaster, ne?
Genau. Ja. So, und die hat, glaube ich, ausschließlich, die hast du nicht von Fender bekommen, die gab es nur von Squire. Weißt du, was ich meine? So, und also ziemlich sicher. Und ich finde es eigentlich ganz cool, also weil der Gedanke wird dahinter gewesen sein, dass sie sich gedacht hat, ey, ganz ehrlich, ich will jetzt hier nicht eine Fender, was auch immer, für eins irgendwas oder um die 1000 Euro rausbringen, sondern lass doch einfach eine Gitarre machen, die auch das Geld irgendwie wert ist, so, und dass sich die viele Leute auch irgendwie kaufen können. Das wird wahrscheinlich der Gedanke dahinter gewesen sein.
Die habe ich auch mal recherchiert, aber die hat nur einen Pickup, das war mir dann irgendwie...
Genau, stimmt, die hat nur diesen einen, die ist ein bisschen unflexibel, so, ne?
Mhm.
Das... Okay, also ich fasse jetzt mal zusammen. Du besitzt zwei identische Squire Biffy Clyro Strat in einem schicken Rotton.
Fiesta Red,
genau, auch schöne Farbe. Auch Pickup-Bestückung, dann einmal dreimal Single Coil fertig. Ne? Ich glaube, der Biffy Clyro Typ spielt keinen Hamaka. Ne? Ja, genau. Nee. Okay, cool. War das deine Lieblingsposition?
Zwischen 1 und 2.
Zwischen 1 und 2, okay. Also immer so, ja, so die, dafür, wo eine Strat auch für bekannt ist, ne? Die schöne Zwischenposition und fertig. Okay. So. Wo gehst du denn rein? Was ist dein Setting? Also amp-technisch und so.
Also, auf die Frage habe ich schon die ganze Zeit gewartet.
ich lehne mich jetzt zurück, so, jetzt geht's los.
Mhm. Genau. Für den Blush Always Signature Gitarrensound braucht man erstens... Ich würde sagen, also für mich natürlich diese Gitarre, aber ich glaube, irgendeine tiefer gestimmte Gitarre tut's auch.
Mhm.
Offenes Tuning, am besten D.
Mhm.
Dann braucht man einen Vox AC30.
Mhm.
Den habe ich, glaube ich, sogar in dem normalen Channel einfach. Also kein EQ, kein gar nichts. Einfach normal.
Mhm.
Und den dann Gain fast voll aufgedreht.
Mhm.
Und das ist mein Grundsound. Den habe ich eigentlich bei jedem Song. Und es klingt wirklich sehr gut. Und wurde schon mehrmals darauf angesprochen, dass mein Gitarrensound besonders ist. Und da freue ich mich immer, weil es so einfach ist. Und so simpel. Aber es ja, funktioniert einfach gut. Und dann habe ich ein Paddleboard, was mittlerweile auch gut bestückt ist. Kam immer einiges dazu. Aber es gibt eigentlich auch da nur ein Pedal, was ich regelmäßig benutze. Und das ist ein Tube Screamer von JHS. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Morning Glory, glaube ich, oder so?
Ja, ich glaube, nee. Ja. Doch, den gibt es auf jeden
oder
Fall.
Oder Moonshine?
Ja,
kann ich weiß auch, es nicht.
Eins von beiden.
Genau, auf jeden Fall super geiler Tube Screamer, den trete ich fast in jedem Refrain. Und das sind die beiden Haupt-Sound-Einstellungen, die es gibt. Den Grund-Crunch und den Refrain ein bisschen mehr Crunch. Und Okay. Mittlerweile, weil es jetzt Songs gibt, wo der Refrain lauter sein soll als bei anderen, habe ich so verschiedene Zerrpedale in einer Reihe. Mhm. Und eins davon hat ein bisschen und dann steigert sich das immer in der Intensität und je nachdem, wie laut jetzt der Part sein soll, habe ich dann so 3-4 verschiedene Möglichkeiten, die zu treten. Und da habe ich dann noch ein Mud Honey zum Beispiel, finde ich auch ein geiler Sound. Und von Earthquaker Devices dieses grüne Pedal, wie heißt es? Plum? Keine Ahnung, ich glaube, es ist auch ein Tube Screamer, klingt eigentlich fast genauso wie der JHS, aber ich kann die unterschiedlich einstellen.
Ich muss ehrlicherweise hier zu meiner Verteidigung sagen, ich bin bei Effektgeräten irgendwann komplett ausgestiegen. Also wirklich so. Also weil das ich kenne natürlich die Marken noch, aber was dann die Einzelbezeichnung angeht, der Markt ist für mich so krass überschwemmt gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich kann damit schon mal anfangen und wenn jetzt so Tubes, weil ey, am Ende des Tages, ne, basiert fast jedes Effektgerät auf irgendwas, was es schon mal gab. So muss man auch dazu sagen. So,
ja.
Ne? So, es ist einfach Copy und Paste und dann im anderen Gehäuse und fertig und irgendwie, aber so, das sind einfach Schaltkreise, die werden kopiert, ein bisschen modifiziert und bla bla bla. So, aber nichtsdestotrotz so, ich finde es ultra geil, dass du hast dich richtig damit auseinandergesetzt, ne? Also du bist dann auch einmal so richtig, du bist schon eingetaucht, ne?
Ich bin zwangsläufig, weil ich war wirklich lange richtig unzufrieden, habe alle möglichen Leute gefragt, was für ein Amp ich mir kaufen soll und dann gab es dann natürlich immer die gesagt haben, kauf dir einen Fender und dann diese Twin- oder, keine Ahnung, jeder Fender-Amp kostet gefühlt irgendwie 1000 Euro, wo ich auch dachte, boah. Und dann konnte man das nie so richtig testen, weil um das zu testen, hätte ich gerne mein Pedalboard und meine Gitarre.
Ja.
Und dann natürlich die Amps nebeneinander. Das heißt, am besten hätte ich jemanden gebraucht, der all diese Amps, die für mich in Frage kommen, irgendwo hat.
Ja.
Und es war ein Struggle. Ich war total unzufrieden. Und vor allem will ich es auf der Bühne einfach haben, weil ich singe, ich habe Pedale, spiele Gitarre die ganze Zeit. Das heißt, ich möchte möglichst wenig auch zwischen den Songs umschalten müssen. Das heißt, eigentlich war diese Suche nach einem möglichst simplen Sound, der mir gefällt. Und ich bin einfach so happy, dass ich das gefunden habe und dass mich Leute auch teilweise darauf ansprechen, weil denen mein Sound gefällt. Weil, ja, genau, ich habe wirklich was dafür getan. Ich habe viel recherchiert und ausprobiert. Und letztlich habe ich dann den Sound bei meinen EP-Aufnahmen 2021 haben wir die aufgenommen im Studio.
Die Postpone ist das gewesen, ne?
Genau, die Postpone-EP. Mhm. Die haben wir live eingespielt. Und da hat Magnus Wichmann, der hat das produziert, hatte einen Vox. Und da haben wir so lange rumprobiert, bis wir irgendwie so den Sweet Spot gefunden haben. Und diese Einstellung ist dann einfach so meine geworden. Also muss man auch dazu sagen, ich habe natürlich... da hatte ich dann natürlich dann die Möglichkeit, im Studio verschiedene Amps auszuprobieren und habe mich dann dafür entschieden am Ende. Das war ziemlich cool.
Also ich meine, der RC30 ist natürlich auch ein absoluter Klassiker, so, ne? Ist so, ne? Ist auch nicht gerade der leichteste Amp, muss man dazu sagen. So ist schon.
Ja. I know.
So. Ich überlege gerade, habe ich einen RC30 habe ich noch nie gehabt. Ich war dann auch, ich meine, das ist halt so britischer Clean Sound, so, ne? Darf man auch nicht vergessen. So, das ist so ein bisschen so dieses nicht ganz so feinporige, wie Fender da zum Beispiel hat. Ist auch geil, aber das, ich finde es beim RC30, ey, das ist auch so abgefahren. Als ich noch im Gitarrenladen gearbeitet habe, da haben wir natürlich auch viele Fender-Amps sowas gehabt, irgendwie Deluxe Reverb oder auch der Mark, mein Band-Homie, der hat einen Super Reverb. Ey, wenn du den einfach nur aufdrehst, so, ne, und da irgendwie einen Akkord drauf spielst, dann fliegen die Scheiben raus. So. Und das ist beim AC30 aber genauso. Es sind 30 Watt. Wenn du den aufreißt, es ist unglaublich, was da rauskommt. Das ist wirklich richtig krass. So.
Ja, ich habe den natürlich auch immer nur relativ leise. Aber das ist gut, dass er dann so früh cruncht, weil ich ja meinen Grundsound, wenn ich keine Pedale anhabe, halt schon relativ verzerrt ist.
Ja, und ist auch, finde ich, das ist halt auch ein sehr pedalfreundlicher Amp, muss man dazu sagen. Also ist natürlich auch so, da kannst du alles vorschalten, es klingt einfach ultra geil. So, ne? Das ist so, hast du eine leichte Hallfahne noch immer drin, dann machst du alles super trocken, gar kein Hall und fertig.
Kein Hall. Manchmal habe ich so ein Slapback-Delay noch.
Okay.
Ja, das war's.
Ja, aber ist doch, also ich freue mich natürlich erstmal. Ich habe jetzt aber auch nichts anderes erwartet. Ich habe ganz kurz gedacht, boah, hoffentlich kommt die Katja gleich nicht mit Camper um die Ecke. Dann wäre ich nämlich eingeschlafen. So. Und hätte da gedacht, boah, nicht schon. Nein, also nichts gegen die Camper-Leute. Aber Camper ist ja auch out, ne? Das muss ich ja nochmal für die Leute dazu sagen.
Wirklich?
Ja, Camper ist wirklich out. Es ist jetzt Quad Cortex. Ist, ja, ist kleiner, ist irgendwie praktischer. Es hat einen Touch. Display und alle Leute, also was heißt alle, aber voll viele verkaufen jetzt Camper, weil die jetzt auf Quad Cortex gehen.
Okay, das heißt, wenn man schon immer mal einen Camper wollte, now is the time?
Jetzt ist, genau, also ich glaube, günstiger werden die natürlich sowieso nicht, aber irgendwie okay. Sind, ich weiß auch nicht, also ich meine, ey, ich bin auch eher so der Analog-Typi und ich habe auch mein Pedalboard, ich habe ein 100 Watt Top-Teil so und denke mir, okay, liebe ich einfach über alles. Trotzdem, falls Leute von Camper oder Quad Cortex mal zuhören, schickt mir gerne einfach doch mal, also einfach nur was rüber. So, ich würde mich trotzdem freuen. Nee, also deswegen finde ich halt immer so, die Analogfraktion holt mich immer so ein bisschen mehr ab. Ich muss auch gestehen, da hatte ich auch schon mal ein paar Folgen. Ey, guck mal, wenn du jetzt so einfach nur irgendwie mit einem Digital-Amp spielen würdest, das sieht doch nicht aus. Weißt du, was ich meine? So, man will doch auch so ein bisschen auch so ein vernünftiges Bühnenbild haben. Das finde ich leider wirklich, das ist das Unästhetischste, was du haben kannst, wenn du einfach nur irgendwie, weißt du, die Amps stehen jetzt alle irgendwie im Rack so am Bühnen-Side-Wing, siehst davon gar nichts und dann denke ich mir, was ist das? Das ist doch, also ist, ja. Wir wollen doch Rock machen. So.
Ja, stimmt. Also ich habe irgendwann mal hat mir jemand einen angeboten, ob ich das mal ausprobieren will. Und wenn ich eine Sache hasse, dann wirklich sich mit solchen Sachen viel zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, wie man das programmiert und so weiter.
Ja.
Da hätte ich einfach überhaupt keine Lust drauf. Das heißt, da wäre ich dann, glaube ich, darauf angewiesen, dass das jemand mit mir zusammen macht und dann genau den Sound bastelt, den ich halt analog jetzt auch habe. Der einzige Grund, warum ich das irgendwie attraktiv finde, ist, weil man damit so leicht reisen kann und dann eben immer sein Setup dabei hat. Und es stand jetzt bei uns auch mal im Raum, ob wir UK-Shows spielen. Und dann kriege ich mal direkt Panik, weil ich denke, Mist, dann muss ich einen Vox mitnehmen und drei Gitarren und mein Pedalboard. Weil ohne das kann ich nicht spielen. Und fühle mich dann so ein bisschen extra. Aber dafür wäre es natürlich gut.
Ja, das stimmt.
Aber ansonsten...
Nee, ich muss ja auch hier an der Stelle betonen, ich will ja jetzt auch nicht der, weiß ich nicht, der altbackene Typi sein, der das komplett ablehnt, tue ich ja auch nicht, sondern ich finde das halt einfach, ich finde es nicht wirklich ästhetisch, das ist, glaube ich, das Ding. Und bei mir geht einfach wirklich viel über Ästhetik, so. So eine Gitarre kann noch so geil klingen, wenn die scheiße aussieht, sorry, dann kaufe ich mir die nicht. Also so, das ist, also bin ich einfach raus, so, ne? Oder spiele die heimlich für mich, ohne dass man das sieht. Und ich mag Bühnenbilder auch total gerne, so. Und ich finde es natürlich klar, wenn wir jetzt halt irgendwie so ultra krasse Produktionen irgendwie nehmen, wie jetzt nehmen wir mal, weiß ich nicht, Metalband Slipknot als Beispiel.
Da sieht man es eh nicht, ne?
Genau, wo einfach Zirkus auf der Bühne passiert, scheiß drauf, dass die da, wenn die Amps jetzt nicht da stehen haben. Aber wenn ich mir irgendwie eine klassische, also nicht Classic Rock Band oder sowas angucke, aber halt irgendeine coole Band, dann will ich einfach, ich will fucking Amps da stehen sehen. Das finde ich einfach geil. Oder wenn ich im Club gehe, will ich das genauso sehen, weil es einfach cool ist. So. Mhm. Und das nicht so dieses Copy und Pasting ist, weil am Ende ist es natürlich schon so, ey, machen wir uns noch nichts vor, die Leute, die jetzt halt irgendwie alle digital unterwegs sind, correct me if I'm wrong, ich will euch gar nicht zu nahe treten, aber jeder saugt sich wahrscheinlich irgendwie ein Preset runter, so, und dann macht man nochmal so ein paar EQ-Einstellungen oder irgendwas nochmal, aber am Ende so, das, wir finden ja alle das Rad nicht neu, so, und...
Nee, das stimmt.
Deswegen ist dann, ich mag deinen Ansatz, das ist so Team Analog und Team Ästhetik.
Meine ganze Band ist auch so, also vor allem Dave spielt Gitarre bei mir in der Band, ist einfach der Ultra-Pedal-Nerd und, baut gefühlt vor jeder Show sein Pedalboard neu zusammen.
Geil.
Und also kennt aber auch wirklich alle Einstellungen bei jedem Pedal. Und es ist einfach so sein Hobby, sich damit auseinanderzusetzen, neue Pedals zu bestellen und dann tagelang damit zu verbringen, um jede Einstellung herauszufinden. Und das ist unheimlich toll, so jemanden in der Band zu haben, weil man dann, gerade auch wenn es darum geht, wie kann man bestimmte Sounds von den Aufnahmen für live realisieren, ist das auf jeden Fall die beste Ansprechperson, habe ganz viel von ihm gelernt und ja, es macht Spaß, sich darüber auszutauschen.
Hm. Das ist doch ein gutes Stichwort, erzähl doch mal ein bisschen über die Band, so. Über die Band, genau, so, wen hast du immer mit dabei, wie seid ihr aufgestellt?
Ich habe immer drei Jungs dabei und wir sind ganz klassisch aufgestellt, klassische Gitarrenmusikformation. Ich spiele E-Gitarre und singe. Dann gibt's Dave spielt auch E-Gitarre und singt. Mhm. Dann gibt's Christian spielt Bass und singt. Mhm. Und dann gibt's Dennis spielt Schlagzeug und singt. Wir singen alle vier.
Der ist so ein bisschen so Beatles-Style auch direkt, ne? Also
ja. Cool. Die machen die Backing-Vocals, Dave doppelt mich auch oft, was die Vocals angeht. Und Christian habe ich kennengelernt vor Ewigkeiten in Kiel bei einer Jam-Session. Wir haben uns tatsächlich nur einmal da gesehen, Nummern ausgetauscht und danach komplett aus den Augen verloren. Und als ich dann eine Band brauchte, habe ich ihn wieder gefragt und so sind wir dann zusammengekommen. Und Dave und Dennis spielen zusammen auch in der Band. Die heißen Humans as Ornaments, kommen eigentlich eher so aus der Hardcore-Szene. Mhm. Und an die wurde ich quasi vermittelt, weil meine erste EP habe ich arrangiert mit den Leoniden, die ich in Kiel kennengelernt habe. Das war auch mein Glück, dass die in der Pandemie viel Zeit haben und mit mir eben diese Songs vorproduziert haben. Und da war aber klar, dass für ein Album, die nicht die Kapazitäten das haben, das nochmal zu machen. Und die kannten Dennis und Dave, haben mich an die vermittelt. Und wir alle zusammen wurden in einen Raum gesteckt für eine Woche, um mein Album zu arrangieren. Und es war die intensivste Woche meines Lebens. Wir haben dieses Album größtenteils fertig geschrieben, arrangiert, muss man sagen. Also Gesang, Gitarre und alles, die Strukturen von den Songs stand vorher schon. Aber wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Wir sind jeden Tag in diesen Flow-Moment gekommen im Songwriting, auf den man immer hofft eigentlich oder auf den man immer hinarbeitet, wo sich die Sachen einfach so von selbst fügen. Und dann war das so die logische Konsequenz, dass ich die beiden frage, ob die auch in meiner Liveband sein wollen. Und sie haben ja gesagt.
Oh, da hast du dich sehr gefreut natürlich, ne?
Ja, total. Also auch, weil sie natürlich dann auch beteiligt sind an den Songs, wissen, ja, auch gerade die Soundeinstellung, da hat Dave total viel gemacht, weiß natürlich dann auch, wie er das bei den Aufnahmen gemacht hat, kann das live genauso umsetzen. Dann habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen irgendwo auch unser Album ist, weil die beteiligt waren und wir dann die Songs auf der Bühne live spielen. Also jeder hat, ich habe ein bisschen so das Gefühl, dass das, ja, es fühlt sich manchmal wie eine Band an, obwohl es eigentlich mein Soloprojekt ist. Und das finde ich total schön.
Ja, das ist ja auch am Ende, das finde ich auch irgendwie cool, weil klar, du hast natürlich schon alles geschrieben gehabt, aber wenn man dann Sachen arrangiert, dann schmeißt man ja trotzdem Kleinigkeiten nochmal um und man merkt dann wahrscheinlich auch, dass Sachen nicht in Stein gemeißelt sind. So, ne? Und vor allen Dingen, wenn du dann merkst, dass du einfach mit Leuten auf einer super guten kreativen Ebene auch zusammenarbeiten kannst und dass einfach, man ist in diesem Flow-Moment dann drin, wie du es gesagt hast. So, und das ist ja so ein bisschen so, wenn man, was hast du gesagt, eine Woche habt ihr euch quasi eingeschlossen, habe das arrangiert so, ne?
Genau, wirklich auch so 13 Stunden am Stück.
Man ist so in der Zone einfach drin, so, und das ist ja so ein bisschen wie Projektphase, so, weißt du, so, man ist dann, ne, so wie man es aus der Uni halt irgendwie kennt und man lernt sich auch so krass auch und ungefiltert auch kennen, das ist auch ultra geil. So. Mhm. Und dann am Ende kommt dann halt auch was richtig Gutes bei rum. So. Und das ist natürlich auch cool, wenn du dann sagst, so auch wenn es klar dein Soloprojekt ist, aber wenn das auch so ein, weißt du, wenn du jetzt nicht nur Hired Guns oder sowas hast, die spielen dann einfach runter, was du möchtest, sondern du willst ja auch eine Energie mit denen haben. So, ne? Du willst ja auch einen Vibe mit denen haben. So, von daher.
Und ich glaube, das merkt man auch, weil wir anders zusammenspielen, als wenn es jetzt, glaube ich, ja, jedes Mal Subs wären.
Voll, absolut. So, ich meine, es ist nicht verkehrt, mal auch mal ein paar Subs an der Hand zu haben, so falls mal jemand nicht kann. Aber
genau,
halt
habe ich jetzt auch lernen müssen, dass das gut ist. Ich habe mich immer gesträubt dagegen, aber jetzt ist es meiner Band auch fair gegenüber, wenn nicht an deren Entscheidungen abhängt, ob wir jetzt ein Festival spielen, sondern die auch mal Nein sagen können.
Genau, so, das erleichtert das natürlich dann auch irgendwie auch so und am Ende, ne, es gibt ja genug Leute, die spielen wollen, so, ne, von daher. Mich würde noch natürlich interessieren, da haben wir noch gar nicht drüber gequatscht, wie ist das denn alles so gewachsen bei dir? Also weißt du, du hast mit Musik irgendwann angefangen so und jetzt machen wir Podcast. Du musst mich mal eben mal so ein bisschen abholen. Wie ist das eine zum anderen gekommen? Das ist ja auch, ne, das passiert ja auch nicht mal eben so.
Nee, das stimmt. Also ich habe ja vorhin kurz erzählt, dass eigentlich 2019 so das Jahr der Gitarre für mich war, wo ich intensiv eingestiegen bin, jeden Tag stundenlang gespielt habe und dann schnell Songwriting auch für mich entdeckt habe, auf der Gitarre auch. Und in dem Jahr habe ich unfassbar viele Songs geschrieben und konnte irgendwie nicht aufhören und habe dann aber ja immer noch große Angst gehabt zu performen und wollte diese Angst überkommen und habe dann in Kiel nach Gigs gesucht und da gibt es ein paar Clubs, wo man fragen kann, ob man spielen kann, auch solo, und es ist eigentlich relativ einfach, da an Gigs zu kommen, weil es in Kiel nicht so viele KünstlerInnen gibt, gerade nicht so im Indie-Bereich, also es hält sich in Grenzen, auch einfach, weil nicht so viele Leute da wohnen. Und dann hatte ich eben die Möglichkeit, Gigs zu spielen und habe das gemacht. Und habe auch andere MusikerInnen aus Kiel gefragt, ob die mal mit mir zusammen spielen wollen. Und dann haben wir 2-3 Gigs zusammen gespielt. Und bei einem von dieser Konzerte Ende 2019 war Lennart, das Gitarrist von Leoniden, hat mich danach sofort angesprochen, hat gesagt, er findet es unfassbar gut, wo er die Aufnahmen finden kann. Und als ich ihm dann gesagt habe, dass es gerade unser 2. Gig ist und ich eigentlich gerade erst angefangen habe, Gitarre zu spielen, hat er gesagt, ja, du musst es unbedingt verfolgen und aufnehmen. Und dann kam Corona. Mein Glück in dem Fall, weil Leoniden unfassbar viel Zeit hatten und gesagt haben, komm ins Studio, wir machen Demos, haben mich dann an Magnus Wichmann, den Produzent von meiner EP und jetzt auch vom Album vermittelt. Dann sind wir 2021 gemeinsam dahin gefahren, haben meine EP aufgenommen und ja, dann lag tatsächlich zwischen dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, Gitarre zu spielen und dem Zeitpunkt, wo ich eine EP professionell aufgenommen und veröffentlicht habe, 2 Jahre. Also das habe ich auch nicht so kommen sehen. Es ging aber dann einfach total schnell und dann war ich angefixt und wollte immer mehr und habe nicht aufgehört.
So, du wolltest so viel mehr, dass du jetzt endlich in diesem unfassbar guten Gitarren-Podcast noch gelandet bist.
Genau.
Darauf hast du eigentlich die ganze Zeit hingearbeitet. Ich weiß das.
Ja.
Das ist gut. Ich finde es aber geil, weil du das natürlich auch mit einer, du hast dieses Ziel vor Augen. So, das klingt jetzt so ein bisschen wie Instagram-Motivationsredner. So, ne? Und du hast das nicht so, du hast das durchgezogen und es läuft ja echt ganz gut. So, ich habe auch gesehen, dieses Jahr war CEO Pop auch noch mit dabei, ne, meine ich.
Genau.
Das ist auch.
Und morgen spielen wir auf dem Apple Tree Garden Festival, das ist auch ein Highlight für mich.
Oh, das kenne ich gar nicht. Wo ist das denn?
Das ist in der Nähe von Bremen, in Diepholz.
Okay.
Aber viele HamburgerInnen fahren dahin und ja, da sehe ich dann alte, bekannte Gesichter. Ich freue mich darauf.
Ey, ist doch ultra geil. So, also wie sieht denn der Tourplan noch für dieses Jahr bei euch oder bei dir denn noch aus?
Wir spielen noch 2 Festivals, eben dieses Morgen das eine und dann im August nochmal in Schleswig beim Norden Festival. Dann spielen wir im September noch 2 Festivals, die sind aber noch nicht angekündigt.
Okay.
Und dann kommt mein Album raus Ende September.
Ja.
Dann spielen wir Album-Release-Shows in Leipzig und Kiel, meine beiden Heimatstädte. Also quasi ein Weekender.
Ja.
Dann gehen wir im November mit Blond auf Tour als Vorband.
Das habe ich jetzt am Wochenende festgestellt, weil ich war auf den Juicy Beats, weil mich, liebe Grüße an den Chris, der auch bald im Podcast hier stattfinden wird, das ist der Backliner von Kraftklub, und der hatte mich eingeladen und dann habe ich irgendwie noch mit ihm bis 5 Uhr morgens noch irgendwie und den Kraftklub-Leuten noch abgehangen und da habe ich auch wieder viel gelernt. Das sind ja die beiden Schwestern von Felix und von Till, ne? Die bei Blond mitspielen. Ja, genau. Okay, das wusste ich bis dato nämlich noch nicht so, aber ja, okay.
Ist ja auch,
ich habe mir das schon fast gedacht, dass auch irgendwie auch so diese Kraftklub-Bubble, die ist auch sehr einnehmend, ne? Das ist auch so ein bisschen so, keine Ahnung, ich habe dann auch festgestellt, ich habe mich mit der Tourmanagerin von denen unterhalten. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Die meinte, oh ja, wir kommen ja so alle aus Chemnitz. Und dann, weil ich auch vor ein paar Monaten mit der Maria von Powerplush nämlich Podcast gemacht habe.
Ja.
So, und die meinte dann auch so, ja, die Typis von Kraftklub kenne ich auch, bla bla bla, ist halt so eine Chemnitz-Bubble. Und da dachte ich mir so, das ist so alles so, ihr seid so ein eingeschworener Haufen da drüben, so, ne, mittlerweile. Ihr kennt euch alle.
Ja, Leipzig ist nicht allzu fern.
Ja, ja, dachte ich mir so, ne, das ist so, okay, ist ja cool. Das ist ja mega.
Ja, aber da freuen wir uns auch sehr drauf. Das werden riesige Shows, irgendwie vor 1500, 2000 Leuten. Ja, es gibt noch ein paar andere Supports, die noch stattfinden bis Ende des Jahres, die auch noch nicht angekündigt sind. Aber ich freue mich, es passiert unfassbar viel.
Ist denn Duisburg auch dabei, Katja?
Nein.
Wie, was? Ist denn irgendwas im Ruhrgebiet dabei?
Ich glaube, Wuppertal.
Ja gut, Wuppertal ist...
jetzt habe ich nämlich das Wichtigste vergessen zu sagen. Natürlich gehe ich auch auf Albumtour. Aber die Albumtour ist erst im Januar.
Ah, okay.
Und da spielen wir dann eben in deiner Nähe.
Okay, verstehe. In meiner Nähe. Ja, dann sag
wer mal, auch immer zuhört, es ist gerichtet an jede Person, die zuhört. Wir spielen in deiner Nähe.
Das hast du sehr clever gesagt. Das muss ich lasse mich natürlich immer gerne, weil ey, ich mach diesen Podcast eigentlich nur, um mich einfach von allen Leuten nach auf die Gästeliste schreiben zu lassen. Das ist so mein Ziel. So ein Assi
okay,
bin ich so.
Also weißt du? für Wuppertal merke ich mir.
Genau, Wuppertal ist auch ey, easy. Da,
oder Köln.
Ich habe die Wahl zwischen Wuppertal und Köln. Nämlich Köln. Ja Köln.
Okay.
Auf jeden Fall. Also nichts gegen Wuppertal, aber dann fahre ich natürlich nach Köln. Und nee, das ist halt leider, was soll ich sagen? Das ist einfach der Grund, warum ich das hier mache. Ich will mich so hochmausern, dass ich halt irgendwann so die krassesten Leute einfach hier habe und dass ich einfach nur noch von Gästeliste leben kann. So assi will ich sein. Nein, Quatsch. Das war natürlich ein Spaß. Ich freue mich trotzdem. Nee, ich könnte eigentlich noch stundenlang immer weiter quatschen. Ich verquatsche mich einfach ultra gerne so, ne? Wie spät haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt auch eine gute Stunde, haben wir, glaube ich, mittlerweile schon, wenn mich nicht fast alles täuscht, ne? Ja. Mhm. Ich will eigentlich noch ganz kurz, weil jetzt haben wir ja so ein bisschen Gitar-Talk gehabt. Wir haben uns über Equipment unterhalten. Nenn mir noch mal so ein paar, wenn wir nochmal gerade so bei auch, ja, verschiedenen Bands oder sowas sind, nenn mir mal nochmal ein paar Einflüsse.
Okay.
Von dir, was dich wirklich so, wo du sagst, so, boah, das ist so Go-To, das hat mich ultra, also neben Avril Lavigne natürlich jetzt so, ne?
Ja, genau, Avril Lavigne ist quasi so der Ursprung vom Ursprung, es ist lange her, was dann unmittelbar, als ich 22 war, nochmal dazu geführt hat, jetzt wirklich anzufangen, Gitarre zu spielen, ist definitiv Snail Mail. Mhm. Snail Mails erstes Album Lush hat mich einfach so umgehauen. Ich habe es gehört und habe mir gedacht, genau so will ich klingen. Genau so Musik will ich machen. Und ja, das war sehr motivierend. Das heißt, dieses Album ist für mich prägend und das höre ich immer noch sehr gerne. Also ich verknüpfe irgendwie ganz viel damit. Dann habe ich viel zu der Zeit Smashing Pumpkins gehört, was wiederum auch ein Einfluss von Snail Mail war.
Mhm.
Also quasi habe ich dann auch recherchiert, was sie alles gehört hat. Dazu gehört auch Pavement. Pavement habe ich angefangen, so mit 18, 19 zu hören. Also ein bisschen die 90er Jahre Indie-Rock, Grunge, wie auch immer man das einordnen will.
Mhm.
Das alles hat mich beeinflusst und Wolf Alice war noch ein großer Einfluss zu der Zeit.
Ich bin so bei Smashing Pumpkins, bin ich immer so ein bisschen ambivalent. So, ich bin, glaube ich, mit dem falschen Song mal den eingestiegen. Und
aber Siamese Dream ist einfach, das Album ist einfach, oh mein Gott, ich weiß nicht, es ist einfach so krass.
Die haben doch auch, welcher Song ist das nochmal, der eigentlich halt, also der super happy ist von der vom Ambiente her, aber der Text ist einfach super suizidal. Die haben noch diesen einen Song.
Today
ist es ganz genau so, ne?
Ja.
Mit dem bin ich leider nicht eingestiegen. Ich bin mit Tonight eingestiegen und ich finde Tonight ist halt oder Tonight. Ich komme auf den Song gar nicht klar. So, das ist so.
Den kenne ich nicht mal.
echt nicht? Den musst du dir also. Nee. Das ist so. Also will ich überhaupt nicht meinen Handy geht nicht mehr. So, jetzt geht's wieder. Ist überhaupt nicht mein Ding gewesen. Das ist so ein bisschen auch so der Radiohead-Effekt. Ich bin ein großer Radiohead-Fan mittlerweile. Finde ich ultra geil. Mhm. Aber ich bin damals mit Creep eingestiegen und mittlerweile finde ich Creep cool. Also den Song, so. Aber als ich zum ersten Mal Creep gehört habe, dachte ich mir so, was ist das für eine Scheiße? So, hat mich überhaupt nicht abgeholt. Weil dieser komische Gitarreneinstieg und sowas so, deswegen habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten manchmal mit Smashing Pumpkins. Aber eigentlich auch eine ultra legendäre Band, muss man auch dazu sagen. So,
das, ja, total.
Auch so diese ganze Grunge-Zeit sowieso. Ich finde das immer so ein bisschen schade, weil die haben wir einfach nicht miterlebt. So. Und die werden wir auch nicht miterleben. Selbst so, ich meine, guck mal, die einzige Seattle-Grunge-Band, die noch in der Urformation existiert, wo auch der Sänger noch von lebt, ist Pearl Jam. Alle anderen leider ausgecheckt mittlerweile. Und gibt's halt einfach nicht mehr. So. Also klar, es gibt noch Alice in Chains, aber da hat auch ist der Ursänger auch nicht mehr am Start. So, das ist so, und ich finde so gerade so die ganze, also Grunge ist auch immer für mich ein riesiger Einfluss gewesen. So auch so dieses, auch mit ein paar Punk-Einflüssen dann da drin, finde ich immer schon sehr. Das ist eine richtig geile Jugendkulturbewegung gewesen.
Ja, Weezer auch, liebe ich auch.
Ey, finde ich auch, also Weezer finde ich auch ultra geil. Guck mal, wie lange es diese Band einfach schon gibt. Eine ultra geile Band, so muss man einfach echt sagen. So habe ich auch, glaube ich, erst einmal live gesehen. Aber auch echt hammergeile Band. Auch so geile 90s-Alben. Boah, was gibt's denn da noch? Was finde ich denn auch noch richtig geil so aus der Zeit? Weezer. Warst du auch so, fandst du Hole cool?
Nee. Also jetzt habe ich natürlich manchmal Referenzen auch in irgendwelchen Interviews gelesen, hab's dann mal angehört. Ja, kann ich verstehen, aber eigentlich nicht so richtig mein Ding.
Nee, hab mich ehrlicherweise so ein, zwei Songs vielleicht so. Ich war auch immer, glaube ich, ganz, ganz viel anti-Courtney Love, ehrlicherweise. Ja. Ja, weil die einfach so, das war aber, da war ich auch noch zu jung für, weil es da so riesige Streitigkeiten, glaube ich, zwischen ehemals Nirvana gab und das Erbe und bla. Und da war ich immer so ein bisschen so Team Dave Grohl. Also den fand ich halt immer ultra cool, so bis heute sogar noch so, ne? Und deswegen dachte ich mir so, ah, nee, irgendwie, keine Ahnung. Obwohl aber Hole auch ein paar gute Songs auch gemacht haben. So will ich jetzt auch gar nicht.
Also sonst Sonic Youth habe ich auch zwischendurch immer mal gehört. Da sind auch echt coole Songs dabei.
Voll.
Auch so was Tunings angeht und einfach experimentieren. Ist auch inspirierend auf jeden Fall.
Ey, absolut. So da Melvins so auch so, ja, das ist auch, ist ja alles noch so ein bisschen vor Grunge noch gewesen. Ey, coole Zeit. Aber das wollte ich natürlich jetzt noch von dir so ein bisschen, ich wollte ein paar Einflüsse noch haben. So, weil wir, ich konnte das jetzt nicht bei Avril Lavigne nur stehen lassen. Nichts gegen Avril Lavigne, aber die wird sich wahrscheinlich weniger auch in, zumindest in den Songs auch widerspiegeln. So, ne? Ich glaube, es ist dann eher so Initialzündung wegen Einstieg zur Gitarre und sowas gewesen. So, ne?
Genau.
Ey, ultra geil. Ich fand, das war eine richtig gute Folge. Ich hasse das immer so abzumoderieren. Aber irgendwie, ich habe da mir angewöhnt, irgendwann muss man so ein bisschen abmoderieren und muss dann sagen, so ja, das war's dann leider jetzt. Aber ich hätte mich jetzt echt noch eine Stunde weiter unterhalten können. Fand ich echt
cool.
Ich werde auch auf jeden Fall, wenn ich das nach Köln schaffe, was ich natürlich machen werde, werde ich natürlich dein Live-Setup extremst genau unter die Lupe nehmen. So. So. Fotos machen so und keine Ahnung. Also das will ich mir
es
natürlich.
Es wird dasselbe bleiben. Ich verändere das jetzt nicht mehr.
Nein, das ist auch wichtig. Also wenn du da mit einem Camper
stehst. Ich hasse Veränderung.
Also wirklich, Veränderung ist das Schlimmste überhaupt. Wir bleiben genauso, wie wir sind. Ne? Wirklich, so werden auch kein Jahr mehr älter. Also so, ich jünger eigentlich jetzt nur noch, ich alter nicht mehr. Ja, das ist eigentlich auch genau mein Lebensmotto. Also, ich fasse nochmal zusammen. Gut, die Show, die du jetzt morgen spielst, wenn die Folge rauskommt, ist die Show natürlich morgen schon. Also, das hört jetzt leider
keiner mehr. Tour.
Aber die Tour.
Judas genau. of Romans Albumtour, sehr wichtig.
So, ganz genau. Album kommt raus im September am welchem genau nochmal?
29.
Am 29. September kommt You Deserve Romance raus von Blush Always. Wo wir uns alle drauf freuen. Ich habe es schon gehört. Ihr hört euch das natürlich auch an. Und ich werde dich natürlich überall auf allen Social Media Plattformen verlinken. Also eigentlich hauptsächlich auf Instagram, weil da betreibe ich den Podcast darüber. Kriegst gleich direkt ein Following. Und ja. Dann sehen wir uns. Wann spielst du in Köln? Wann ist das nochmal? Oder was? Das darfst du gar nicht sagen. Okay, ey, wir sehen uns dieses Jahr einfach irgendwann. Das ist ja kein Problem. Das kriegen wir schon hin. Ey, Katja, tausend Dank für den Talk.
Danke dir auch.
Ich wünsche dir einen schönen Abend und an die Leute da draußen. Also, ihr werdet jetzt wieder sau viele Folgen von mir hören, weil echt noch ein paar Leute jetzt bald recorded werden und dann kommt wahrscheinlich jede Woche eine Folge draußen, das mich extremst viel Geld kostet, weil ich nur so ich habe wirklich bei dem Podcast nur Minutenkontingent von im Monat 240 Minuten und weil ich ja rede wie ein Wasserfall, ist das natürlich wöchentlich, kostet das dann Geld und eine Stunde, die ich mir dann zusätzlich bei diesem Podcast-Haus kaufen muss, kostet 5 Euro, unglaublich. Ja, das ist ja. Ich zahle hier drauf, aber ich mache es trotzdem gerne. Deswegen, es kommen jetzt wieder regelmäßig Folgen. Freut euch drauf. Auch wieder irgendwie vielleicht ein paar Solo-Folgen. Pauls Gitarcast geht weiter. Habt einen schönen Donnerstag, weil es kommt immer donnerstags raus. Und ich gehe mal davon aus, wir hören uns alle nächste Woche wieder. Habt einen schönen Tag, schönen Donnerstag. Bis dahin. Ciao.
Tschüss. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Pauls Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.